Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischen Visite und Vision – Medizin im Gespräch mit Dr. T und Mr. F.
Heute sprechen wir mit einer Frau, die nicht nur Medizin macht, sondern sie verändert. Eine Stimme, die Haltung zeigt. Und eine Ärztin, die das System nicht nur durchschaut, sondern durchbricht. Professor Dr. Mandy Mangler, Gynäkologin, Feministin, Professorin, fünffache Mutter und seit Jahren eine der prägendsten Persönlichkeiten in der Frauenmedizin. Sie leitet die Klinik für Gynäkologie und Geburtsmedizin am Levantes Klinikum in Berlin. Und seit 2025 ist sie zudem ärztliche Direktorin im Auguste-Victoria-Klinikum. Aber ihre Arbeit endet nicht im OP. Sie trägt Themen auf dem Tisch, die lange übersehen wurden. Endometriose, Menopause, Beckenboden, Gewalt in der Geburtshilfe. Und die große Frage, warum Forschung und Versorgung immer noch an Frauen vorbeigeplant werden. In ihrem Podcast Güncast erreicht sie hunderttausende Zuhörerinnen und Zuhörer. Als Professorin an der Evangelischen Hochschule Berlin bildet sie die nächste Generation aus. Und als Stimme in Interviews und Vorträgen zeigt sie, wie Medizin auch anders geht. Ehrlich, politisch, menschlich. Dafür wurde sie mit dem Berliner Frauenpreis 2022 und dem Verdienstorden des Landes Berlin 2024 ausgezeichnet. Heute sprechen wir mit ihr über genau das. Wie muss Gynäkologie aussehen, wenn sie wirklich bei den Patientinnen ankommt? Was brauchen Frauen, nicht nur körperlich, sondern auch gesellschaftlich? Was bedeutet Haltung, wenn die Medizin schweigt, wo sie reden müsste? Und was wünscht sich eine, die so viel verändert hat für die Zukunft ihrer Patientinnen und für ihre Töchter? Ein Gespräch über Forschung, Aufklärung und die Kraft, nicht leiser zu werden, nur weil es unbequem wird. Willkommen bei Zwischen Visite und Vision – Medizin im Gespräch mit Professor Dr. Mandy Mangler. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischen Visite und Vision. Und tatsächlich, heute bin ich ehrlich gesagt schon sehr, sehr aufgeregt, weil wir haben einen ganz speziellen Gast, Professor Dr. Mandy Mangler. Hallo Mandy.
Hallo.
Mich freut es total, dass wir es nach vielen, vielen Anläufen geschafft haben, zusammenzukommen.
Ja,
Mandy,
mich auch.
Wir haben ja jetzt schon viel gehört über dich in unserem Intro. Ich glaube, wir hätten das Intro auch heute 10 Minuten lang machen können, weil bei dem, was du alles schon bewegt hast, ist das ja schon sehr faszinierend.
Danke, das freut mich, dass du es sagst. Es ist ja mein Beruf irgendwo, deswegen. Genau.
Mandy, viele kennen dich aus Interviews, aus dem Podcast Güncast oder von Social Media. Aber wie würdest du dich denn selbst vorstellen, wenn du nicht über Titel sprechen würdest oder müsstest?
Wenn ich nicht über Titel sprechen würde, also nicht über meinen Beruf, dann würde ich sagen, ich bin Berlinerin und mache sehr viel Sport und habe viele Freundinnen und eine tolle Familie.
Das ist auf jeden Fall echt toll zu hören, vor allem, dass die Familie da auch so dahinter steht und unterstützend ist. Mandy, du bist Ärztin, Mutter, Feministin, Forscherin und das alles gleichzeitig. Was treibt dich persönlich an, um so konsequent für eine andere und bessere Gynäkologie dich einzusetzen?
Also mich treibt gar nicht so richtig an eine andere Gynäkologie, sondern ich würde gerne sozusagen, ich bin ja nicht das Maß der Dinge, sondern ich würde gerne fragen, ob so wie es ist, ob wir das so wollen als Gesellschaft. Und die Antwort kann ja sein, ja. Ich würde mal denken, die Antwort ist nicht unbedingt ja, aber mir liegt eigentlich mehr daran, die Dinge beim Namen zu nennen und sie anzugucken und zu fragen, ist da Staub drauf, den wir abschütteln müssen oder kann das so bleiben? Und das ist was ich sehr interessant finde auch, weil ich postuliere, glaube ich, oder ich versuche nicht zu postulieren, dass die Dinge so und so auf eine gewisse Art und Weise sind, weil ich glaube, dazu ist Gesellschaft zu divers und auch zu... Das kann ich, glaube ich, alles gar nicht richtig durchblicken. Aber ich habe den Eindruck, dass manche Sachen oder viele Frauen geben mir Feedback zu ihrer Perspektive und die fühle ich in mir sehr abgebildet dadurch. Und deswegen versuche ich, Dinge aus einer weiblichen Perspektive zu betrachten und zu hinterfragen, ist das schon sozusagen so, wie wir es haben wollen oder wie wollen wir es eigentlich haben?
Mandy, jetzt hast du schon einige Punkte da angesprochen und bevor wir so in den ersten Themenblock reingehen. Ich habe das Gefühl, dass sich aktuell sehr, sehr viel bewegt in der Medizin. Zwar leider nur von den Seiten, die unten arbeiten müssen, also ärztlicher Seite, pflegerischer Seite und so weiter, oben eher weniger tut. Hast du denn auch den Eindruck, also wie gesagt, wenn ich Orthopäden, HNO-Ärzte, alle Fachrichtungen, die wir bis jetzt alle auch in unserer Folgen hatten. Wir nehmen hier wirklich von der Putzfrau bis zur Chefarztsekretärin und MDK-Beraterin mit rein bei uns. Die sagen ja alle, ja, so wie es ist, kann es nicht weitergehen. Und vor allem dieser Punkt, den du ja eben auch sehr oft, und wo wir später auch weiter drauf eingehen, die Aufklärung, die Untersuchungszeit und so weiter ist alles zu wenig. Wie siehst denn du das?
Ja, du hast schon einiges gesehen, ne? In deinem Podcast waren schon viele Gäste und die dann Dinge berichtet haben. Also ja, ich glaube, wir sollten auch das Gesundheitswesen sozusagen einem kritischen Blick unterziehen und uns fragen, können wir das so weitermachen? Was können wir ändern? Weil wir haben Fachkräftemangel, wir haben überforderte Menschen, die viel, viel arbeiten und irgendwie häufig auch am Limit sind. Und dann haben wir noch 12% Bruttoinlandsprodukt. Also bei so viel Geld und mehr Geld als andere Länder auch für Gesundheit ausgeben, schaffen wir es nicht, die Leistung auf die Straße zu bringen, die wir gerne hätten, finde ich und finden auch viele anderen. Deswegen hat das Bundesgesundheitsministerium eine Expertinnengruppe gestellt mit klugen Menschen, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben. Wirklich kluge Menschen, die auch wirklich kluge Ideen hatten. Das Problem ist, dass diese Krankenhausreform, die jetzt umgesetzt wurde, aus zum Beispiel jetzt meiner Perspektive ein paar entscheidende Kriterien noch nicht verinnerlicht hat. Das eine Kriterium ist, in dieser Expertinnenkommission war keine einzige Gynäkologin oder Hebamme oder irgendjemand, der sich mit dem Thema zum Beispiel Geburt und Geburts, wie definieren wir Geburt, wie wollen wir eine sichere Geburtshilfe haben, keine einzige Person dabei und das finde ich schade, das bleibt hinter den Möglichkeiten zurück, denn wir brauchen dringend auch eine Idee davon, wie wir Geburt in unserem Land so integrieren wollen, dass die Frauen auch wieder Interesse haben zu gebären. Das ist vielfältig, ne? Also wie ist das für die Frauen an sich? Wie attraktiv ist es, Familien noch zu gründen mit Rentengap, Care-Arbeit überbordend und familienunfreundlichen Strukturen und man findet nicht mal eine Wohnung? Also das ist vielfältig, aber es hat auch was mit Geburt zu tun. Und das ist in dieser Gesundheitsgruppe nicht abgebildet gewesen. Das ist der eine Punkt. Und der andere, der mich wirklich auch fertig macht, ist, dass diese Krankenhausreform nicht die Frage stellt, wie können wir qualitativ besser arbeiten? Also es geht nicht um die Qualität, sondern es geht um Leistungserbringung, es geht um Geld, es geht um vielfältige Sachen, Krankenhausschließung von mir aus oder Reduktion und so. Aber es geht nicht darum, dass wir sagen, wer bringt die beste Qualität und wie können wir die Qualität messen und fördern? Und das ist alles ein bisschen schade. Und im Alltag merke ich es, dass es die Situation in Krankenhäusern nicht verbessert, sondern es verschlechtert sie. Und das ist natürlich dann die Frage, was ist das für eine Krankenhausreform?
Definitiv. Das ist ja auch der Punkt. NRW ist ja da anscheinend mittlerweile schon sehr stark dabei mit dieser Umstellung, die, ich würde es jetzt mal auf ganz salopp sagen, die kotzen im Strahl alle, wie es läuft und sind überhaupt nicht zufrieden. Lass uns mal reingehen in unseren ersten Block, Gynäkologie im Wandel. Was läuft denn aktuell gut in der Gynäkologie und wo siehst du denn konkret Versorgungslücken, insbesondere im Bereich Geburtshilfe, Menopause, Endometriose oder Pränataldiagnostik?
Wir haben eine sehr starke Gynäkologie in Deutschland. Wir haben eine sehr gute Versorgung. Wir haben es geschafft, ein Vorsorgenetzwerk für Frauen zu bilden, was dazu führt, dass viele Frauen eben, dass bei vielen Frauen Erkrankungen im Frühstadium erkannt werden. dass viele Erkrankungen im Frühstadium erkannt werden. Und wir sind uns ja alle einig, dass es immer besser ist, einer Erkrankung einen Schritt voraus zu sein, als einer Erkrankung hinterher zu rennen. Wir haben ein tolles Mammographie-Screening. Wir haben insgesamt eine sehr gute Geburtshilfe, die eine Restrukturierung sicherlich gebrauchen könnte, aber die ist nichtsdestotrotz haben wir eine gute Geburtshilfe. Wir können uns noch einzelnen Themen widmen, wie Gewalt auch in der Geburtshilfe und so. Das tun wir aber auch. Und wir haben viele Leitlinien. Also wir arbeiten sehr evidenzbasiert. Also wir arbeiten weniger wie in anderen Ländern mit Gefühlen, sondern wir arbeiten schon sehr studienorientiert. Und das ist toll. Es ist eine, insgesamt erlebe ich das als starke, gute Gynäkologie. Es gibt aber auch viele Dinge, die wir noch verbessern können, wo wir an uns arbeiten können. Und die sollten wir auch angehen.
Definitiv. Also eins kann ich schon mal sagen, und da plaudere ich jetzt mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen raus. Ich kenne ja viel im Bereich der Orthopädie, der Chirurgie, auch aus vielen, vielen anderen Fachrichtungen. Und wenn ich auf den verschiedenen Kongressen bin, und dann immer die Poster-Session sehe und so weiter, dann ist tatsächlich in der Gynäkologie, als ob egal in Deutschland oder in Österreich, ist da tatsächlich ein riesen Andrang. Und da ist auch also das Einholen der Informationen über die Studien so hoch wie eigentlich in keinem anderen Fach, wie ich das beurteilen kann. Das ist tatsächlich sehr, sehr interessant zu sehen, dass wirklich da auch in der Gynäkologie wirklich sehr, sehr stark da sich dafür informiert wird und eben auch, dass man da sehr, sehr leitlinienmäßig arbeitet. Das ist wirklich toll.
Ja, das erlebe ich auch so, das ist stark.
Ja, also das ist wirklich Wahnsinn. Okay, und dazu eins kann ich auch noch verraten, so ein bisschen aus dem Hinterhalt. Gynäkologen können feiern und tanzen. Das, da können sich vor allem die Wirbelsäulenchirurgen mal eine gute Scheibe abschneiden. Manny, wie erlebst du die Aufklärungssituation bei Patientinnen? Heute haben wir 2025 wirklich ein aufgeklärtes Verhältnis zur eigenen Sexualität, Vulva, Hormontherapie und so weiter.
Also das ist ein Thema der gesamten Gesellschaft, ne? Aufklärung, wie sprechen wir über Körper, was verstehen wir unter Sexualität? Wir verstehen häufig nur oder wir denken häufig Sexualität in Penetration der Vagina zum Beispiel, was erstmal sehr heteronormativ ist und außerdem hinter den Möglichkeiten zurückbleibt, auch aus Perspektive einer Frau. Aber sagen wir mal so, da würde ich mir schon auch wünschen, dass zum Beispiel in den Schulen noch mehr, also Gesundheit an sich so, dass das ein Unterrichtsfach ist eigentlich. Oder dass wir lernen so viel in der Schule, aber lernen wir wirklich relevante Sachen über Gesundheit, die so wichtig ist. Ich weiß nicht, ich glaube, da kann man noch einiges tun. Und die armen Biologielehrer und Lehrerinnen, die sind natürlich irgendwie, ne, die müssen halt viel leisten und die haben wenig Zeit auch, um das unterzubringen. Also es geht so. Wir wissen viel mehr als vor 100 Jahren noch, natürlich, ne? Also viel mehr. Aber wir können, glaube ich, insgesamt noch einen klareren Blick auf den Körper und nüchterner auch. Nicht immer so irgendwie, ach, alles flauschig, rosa oder alles schlimm und blutig. Das nicht, sondern so einen nüchternen Blick einfach auf die Dinge werfen. Das würde, glaube ich, helfen.
Da bin ich voll bei dir. Ich spreche es ja immer wieder an. Die Zuhörer werden es jetzt schon kennen, was jetzt kommt. Es gibt ja die Studie, die vor ein paar Monaten veröffentlicht worden ist aus der TU München, was uns das eigentlich kostet, diese Nichtwissenheit von den Leuten im Gesundheitssystem. Und dazu war ich völlig schockiert bei der Recherche für unsere Folge heute. Laut BZGA kennen 47% der Frauen nicht den Unterschied zwischen Periode und Zyklus.
Interessant, wusste ich nicht. Ist sehr spannend. Was auch erschreckend ist, ist, dass unter immer weniger Frauen gehen zur Vorsorgeuntersuchung zu der Gynäkologin. Die Zahl nimmt ab. Und das ist auch so schade, weil ein Schritt voraus zu sein, wie gesagt, ist immer besser, als einer Krankheit hinterher zu rennen. Und da, glaube ich, können wir auch nochmal uns fragen als Gynäkologin, warum kommen die denn nicht zu uns, ne? Und irgendwas ist nicht so attraktiv so und so. Deswegen ist schon Telemedizin zum Beispiel auch ein interessanter Baustein.
Ich glaube aber tatsächlich gar nicht, dass es an euch Gynäkologen liegt, sondern das ist bei den Männern ja auch so. Also Männer sind ja da deutlich schlechter aufgestellt, was die Vorsorge angeht. Da kann ich definitiv ein großes Lied davon singen. Die Kollegin von dir aus der TU München, Frau Professor Kichle, glaube ich, heißt sie, hat das ja vor kurzem im NDR in so einer Talkrunde auch gesagt, dass sie sich tatsächlich Sorgen macht über, weil Männer so wenig zur Vorsorge gehen, also dass da mehr gemacht werden sollte. Mhm. Ich glaube, da sind die Frauen tatsächlich trotzdem noch besser aufgestellt, aber um zurückzukommen auf dieses Thema, ich glaube tatsächlich, das wissen wir alle, Vorsorge kostet Geld. Das ist immer eine Leistung, die häufig mit einer Igelleistung auch verbunden ist und das schreckt natürlich auch viele ab.
Genau, ja. Ach so, du meinst, für die Einzelne kostet Vorsorge Geld?
Ja.
Ja, manchmal ja. Wobei diese ganz klassischen Vorsorgeuntersuchungen, die werden halt schon von den Krankenkassen übernommen. Ja, also diese Krebsvorsorge für den Gebärmutterhals, dann auch Hautkrebsvorsorge, Darmkrebsvorsorge, Brustkrebsvorsorge. Also man wundert sich doch, man sollte mal bei seiner eigenen Krankenkasse vorbeigehen auf der Homepage und mal unter den Vorsorgeuntersuchungen gucken. Auch zum Beispiel Geschlechtskrankheitenvorsorge kriegt man zweimal, glaube ich, bezahlt, Anfang 20. Das finde ich zum Beispiel auch eine super Sache. Das wissen wenig Leute. Also einfach mal bei der Krankenkasse auf der Homepage nachgucken, was man alles machen kann und das lohnt sich auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, das ist ein super Tipp von dir und ich finde es auch klasse, dass du das ansprichst. Das wissen tatsächlich viele nicht. Also ich kann das aus meinem eigenen Bekanntenkreis auch sagen, das wissen viele nicht. Also gerade da ich ja gestartet bin in einem sehr weiblichen Beruf, weiß ich das eben auch, dass es so, dass da eben auch wirklich viele sagen, hey, ja, aber jedes Mal, wenn ich zur Gynäkologin gehe, muss ich irgendwas extra zahlen. Das ist natürlich regional in Deutschland unterschiedlich, in Österreich nochmal ganz anders aufgestellt. Das schreckt natürlich ab, aber der Tipp von dir ist sensationell. Da einfach mal auf der Website von der Versicherung vorbeischauen. Wir haben ja 95 davon Versicherungen, denen kann man auch mal schauen, was da so an Vorsorgeleistung gemacht wird.
Das ist auch so eine verrückte Sache, dass wir 95 Krankenkassen haben. Warum haben wir in Teufelens Namen 95 Krankenkassen? Das ist nicht notwendig.
Nein, definitiv. Mandy, da ist, wenn jetzt hinter meinem Kopf so eine Rauchwolke aufsteigt, das ist tatsächlich das größte Thema, das mich beschäftigt. Ich bin da tatsächlich auch ein Feind davon. Das gebe ich ganz offen und ehrlich zu, von diesen 95 gesetzlichen Krankenversicherungen, weil ich mir geht's alleine darum und ich habe mal tatsächlich sehr, sehr weit recherchiert, alleine das Geld, was uns großteils fehlt für wichtige Untersuchungen, für wichtige Behandlungen, auch für die Forschung, geht tatsächlich drauf, weil natürlich jede Versicherung einen Vorstand hat und jeder Vorstand braucht natürlich auch Geld oder muss Geld verdienen. Und wenn wir das mal alles runterrechnen würden, dann hätten wir auch mehr Geld in dem gesamten Topf. Das ist ein Punkt, der stört mich total. Gehen wir in den nächsten Punkt rein.
Ja.
Du sprichst oft von sprechender Medizin. Warum ist Zuhören so wichtig in der Gynäkologie?
Ja, Zuhören hilft. Da gibt es Studien, die sagen, Patientinnen müssen ja erstmal verstanden werden. Wir haben auch ein Unverständnis für weibliche Symptome und deswegen müssen wir eigentlich noch genauer zuhören bei Frauen. Die ganzen Bücher in der Medizin sind voll von männlichen Symptomen und wir wissen eigentlich noch gar nicht so richtig, wie weibliche Symptome sich richtig definieren, zum Beispiel bei Herzinfarkt und so. Und deswegen ist es auch deswegen wichtig zuzuhören den Frauen, aber Studien zeigen auch, dass Ärzte und Ärztinnen, die zuhören, bessere Diagnosen stellen, als empathischer wahrgenommen werden und erfolgreichere Behandlungen haben bei den Patientinnen. Ne? Und deswegen, ich glaube, das ist total unterschätzt, das Zuhören und die damit verbundene Verbesserung der Versorgung.
Ich glaube, das ist in allen Bereichen tatsächlich das große Problem. Wir haben es ja auch mit den Kinderärzten gehabt, wenn wir mehr Zeit hätten, um zuzuhören am Anfang und auch die Anamnese ordentlich aufzunehmen.
Ja, richtig.
Und auch in der ersten Folge mit meinem Partner hier, Professor Tönnissen, der auch gesagt hat, ja, wenn, also er hat die Zeit und deswegen kann er ganz anders vorgehen und kann ganz anders eingehen auf die Leute. Und manchmal sind es eben diese Zwischenzeilen, die so wahnsinnig wichtig sind in dem gesamten Bereich. Deswegen ist es super, dass du es auch nochmal ansprichst. Mandy, lass uns mal in die Haltung in der Medizin reingehen.
Ja.
Du trittst öffentlich für eine Medizin mit Haltung ein. Was genau bedeutet das für deinen Alltag?
Also ich kann mir nur so vorstellen, was du damit meinst. Ich weiß es nicht genau. Ich trete auf jeden Fall für eine Medizin ein, die aus Patientinnenperspektive geschieht. Und da würde man jetzt denken, Moment mal, das ist ja eigentlich selbstverständlich. Aber Medizin hat bisher nicht so unbedingt so funktioniert, sondern in der Medizin war sehr hierarchisch. Es war auch einer gewissen Elite vorbehalten zu studieren. Das hat sich ein bisschen geändert in Deutschland zumindest. Aber wir kommen eben von einer Zeit, wo eine exklusive männliche Clique, Community, wie auch immer, als Mainstream-Medizin definiert und über Jahrhunderte praktiziert hat. Und das ist interessant und wirkt bis heute nach in der Medizin. Menschen wie ich, also Frauen, dürfen erst seit 100 Jahren Medizin studieren in Deutschland. Und auch das merkt man noch, dass sozusagen diese weibliche Perspektive oder dieser Blick eben auch fehlt in der Medizin. Und deswegen finde ich es erstmal wichtig zu fragen, was will eigentlich die Patientin? Wie definiert sie selber Gesundheit? Was stellt sie sich unter einer qualitativ hochwertigen Gesundheitsversorgung vor? Viel zu oft in der Medizin denken wir uns, was will denn die Patientin und machen das dann? Aber das ist nicht unbedingt immer das, was wirklich die Patientin möchte. Und das finde ich interessant. Erst jetzt gibt es eine kluge Initiative vom Bundesgesundheitsministerium, die sich mit sogenannten PROMs und PREMs beschäftigt. Das heißt Patient-Related Outcome Measurements. PROMs und Patient-Related Experience Measurements, PREMs. Und das ist ein Messsystem, um die Qualität der Gesundheit zu messen aus Perspektive der Patientin. Da werden die Patientinnen befragt, wie zufrieden sind sie mit der Behandlung gewesen, wie gesund fühlen sie sich, sind sie gesünder geworden aus ihrer Perspektive mit der Behandlung. Und es ist alles total verrückt in der Medizin, weil zum Beispiel auch ich selber weiß nicht, wie gut ich bin als Ärztin, also meine Qualität, die Qualität meiner Behandlung und alle anderen Ärzte und Ärztinnen wissen das auch nicht. Die wissen nicht, ob sie gut sind oder nicht. Erst letztes Jahr, 2024, habe ich aus dem Krebsregister von meinem lokalen Krebsregister Überlebensdaten und Krebsdaten bekommen, um zu verstehen, ob ich gut Krebs behandelt. Das war das erste Mal in meiner Laufbahn, dass ich verstanden habe, dass meine Behandlung besser als der Durchschnitt ist, überdurchschnittlich gut, wenn ich Patientinnen mit Krebs therapiere. Und das war ein tolles Gefühl, zum ersten Mal wirklich Studien oder evidenzbasiert statistisch zu sehen, dass meine Behandlung gut ist. Weil vorher, du kannst dir halt denken, ja, ich mache das toll, was ich mache, ja, klar, ich will das alles toll machen, aber mache ich es wirklich toll? Was ist das Maß der Dinge? Und so weiter und so fort. Ne? Also es ist so vielschichtig, finde ich. Und deswegen Medizin mit Haltung bedeutet für mich, dass man aus der Perspektive der Patientin klar definiert, dass unsere Gesellschaft als Ganzes abgebildet ist, nicht nur der männliche Mainstream, sondern auch Frauen und auch andere, sage ich mal, marginalisierte Gruppen, die in der Zahl gar nicht kleiner sind, aber eben nicht so gesehen werden.
Jetzt bist du ja schon jemand, der ja in der Medienwelt, in der Social-Media-Welt sehr, sehr stark auftritt. Und ich habe auch schon Kollegen gehört von dir, die gesagt haben, wow, was für eine Frau, die hat echt eine Stimme. Jetzt gibt's aber mit Sicherheit auch Gegenwind, wenn man so Dinge klar benennt. Wie gehst du mit dieser Reibung um und wer unterstützt dich dann dabei, um da wieder, sag ich mal, ein klares Bild abzugeben oder um das Bild von dir zu stärken? Das, wir wissen selber, und da brauchen wir uns alle nichts vormachen, manche Kollegen können richtig ätzend sein und wenn man dann so einen Gegenwind bekommt, das ist ja nicht so ganz ohne.
Ja und nein. Also es ist, also ich bin nicht so rezeptiv für negative Kritik. Also ich gucke mir Kritik schon sehr genau an und frage mich, ist es eine Kritik, die wirklich Hand und Fuß hat und sinnvoll ist für mich? Also eine Art Feedback, das ich gut gebrauchen kann, um besser zu werden? Oder ist es irgendwas Destruktives, wo jemand einfach nur seine Meinung platzieren möchte und meine Meinung irgendwie wegdrücken möchte? Und ich habe das Gefühl, ich kann das gut für mich unterscheiden, diese zwei Perspektiven. Ist es wirklich konstruktiv und bringt uns als Gesellschaft weiter oder mich als Person, oder ist es einfach nur Auskotzen? Und dann ist es natürlich auch so, dass ich sehr viel positives Feedback bekomme von Frauen und von Patientinnen und von anderen Gynäkologinnen und auch Gynäkologen, auch Männern natürlich, die sagen, nee, mach das mal weiter so, weil wir brauchen auch die Fragestellung sozusagen. Ich stelle ja einfach nur Fragen. Manchmal, das ist total witzig, manchmal beschreibe ich einfach Dinge, wie sie sind, und manche rasten aus darauf. Ich denke so, Leute, ich habe einfach nur gesagt, wie es ist. Ich habe es noch nicht mal gewertet. Ja, ich sage zum Beispiel so, der Deutsche Ärztinnenbund hat eine kluge Befragung gemacht und hat festgestellt, dass 13% der Führungspositionen nur von Frauen besetzt sind in der Medizin. Ja, also 87% von Männern besetzt. So, das, dann sage ich das, ja, weil es ist halt das Ergebnis dieser Umfrage, dieser Studie. Und die Leute rasten aus darauf und schreiben so, ja, schade, scheiße, ja, was soll ich denn dazu sagen? Das ist total witzig, wenn man einfach nur die Dinge beschreibt, wie sie sind, und dann dafür irgendwie ein Feedback bekommt, was man ja auch nicht ändern kann. So, ich kann es ja nicht ghosten und so tun, als wäre es alles Happy Happy Land, wenn es halt nicht so ist. Und genauso gibt es viele andere Themen, bei denen das genauso ist. Zum Beispiel Abtreibung und unsere Strafrechtssituation zur Abtreibung. Ich sage dann, ja, ich finde, es halt bleibt hinter den Möglichkeiten zurück, dass meine Arbeit kriminalisiert wird und 100.000 Menschen in diesem Land kriminalisiert werden pro Jahr. 100.000 weibliche und die dazugehörigen 100.000 männlichen auch. Und so, und dann rasten irgendwelche Leute aus drauf, warum ich das so sage. Aber, also, was soll ich machen? Soll ich es einfach nicht sagen?
Nein. Nein. Das ist wunderbar, weil es gibt Leute, die können das tatsächlich dann so raus, und die können aber auch sagen, oder die können dann auch mit diesen Bewertungen oder mit diesen Kommentaren umgehen, so wie du es kannst. Es gibt aber auch tatsächlich, und da müssen wir uns nichts vormachen, Mandy, es gibt viele deiner Kolleginnen, die zurückkuschen, sobald sowas kommt. Und das gibt's auch im Männlichen natürlich. Aber klar, Frauen in der Medizin, wie du gesagt hast, und wie wir es ja auch in den anderen Folgen schon häufig gehört haben, die müssen die doppelte Leistung bringen, die müssen die doppelten Überstunden abbringen und die müssen die noch besseren Ergebnisse machen, damit sie überhaupt gesehen werden. Das ist halt einfach auch so. Also das, ich tue das jetzt gerade vielleicht mit diesem, das ist so, runter, aber das ist nicht normal, also es kann nicht sein. Und deswegen finde ich es super, dass du da eben auch so, ja, auf den verschiedenen Bereichen wirklich dann auch agierst. Und das, so wie du sagst, ich habe dich auch vor kurzem im NDR gesehen, wo ich dann auch sage, wow, okay, ja, sie sagt einfach tatsächlich nur was und dann wird drauf kommentiert. Also du hast ja nur was beschrieben, was so ist, wie es ist. Ja.
Ja, deswegen. Und das ist, mir macht es sehr viel Freude, die Dinge zu beschreiben, wie sie sind.
Das ist wunderbar. Mandy, was wünschst du dir denn von Medizinstudierenden und jungen Ärztinnen und Ärzten im Umgang mit Frauenmedizin?
Also von Medizinstudierenden wünsche ich mir, dass sie kritisch hinterfragen und dass sie verstehen, weil das ist nicht leicht zu verstehen. Im Studium wird es nicht gelehrt. Ich wünsche mir, dass sie verstehen, dass Medizin in allen Aspekten unter gendermedizinischen Blicken betrachtet werden sollte. Und nicht, also Gynäkologie ist im Studium ein kleines Fach, wird als sogenanntes kleines Fach geführt. Und das ist auch wiederum, bleibt hinter den Möglichkeiten zurück, weil alle innere Medizin, Chirurgie, alles müssten wir unter diesen Gender-Aspekten, also das Geschlecht, das Alter und so weiter, also wir müssten das alles individualisierter betrachten. Und die Medizin, oder kluge Medizin und die Medizin der Zukunft hat das schon verstanden. Und deswegen ist Gendermedizin, das ist so, Gender ist ja so ein Triggerwort geworden und alle regen sich auf. Es geht aber nicht um Gender irgendwas, sondern es geht bei Gendermedizin darum, die Menschen als Individuum zu betrachten, egal ob männlich oder weiblich oder was auch immer, sondern es geht darum, wirklich einen Blick für das Individuum zu bekommen und zugeschnittene Medizin, die wirklich für dieses Individuum besser und gesünder ist, zu kreieren und eben nicht so eine Pauschalmedizin zu machen, wo eben viele Leute runterfallen, wenn sie nicht einem Mainstream entsprechen. Und das tun die wenigsten. Und von daher würde ich mir für die Medizinstudierenden wünschen, dass sie diese Gender-Aspekte immer mitdenken, immer fragen, in allen Studien, die sie konzipieren, mit dabei haben und betrachten, weil dann werden sie eine stärkere Medizin machen und einfach insgesamt bessere Medizinerinnen werden.
Das glaube ich auch. Und das sind auf jeden Fall wertvolle Tipps, die du da gerade nennst. Mini, lass uns mal in einen sehr, sehr spannenden Bereich reingehen. Und das ist ja auch so ein Bereich, aus dem ich komme. Forschung, Innovation. Du setzt dich dafür ein, dass frauenspezifische Forschung stärker gefördert wird. Wo liegt wo liegen aktuell die größten weißen Flecken in der gynäkologischen Forschung?
Ich finde es schön, dass du weiße Flecken sagst. Interessanter Ausdruck, den ich gerne übernehme, weil ich mich mal blinde Flecken wurde ich schon gerügt, dass ich sozusagen das nicht sagen soll. Das wäre kein schöner Begriff. Es ist interessant, weil als ich angefangen habe, Frauenärztin zu sein, sagte ich, okay, das ist ja Win-Win. Ich bin Ärztin für Frauen. Ich mag Frauen total gerne. Ich unterstütze gerne Frauen. Ich fand das einen lohnenswerten Aspekt für mich und dachte so, na dann, und ich lerne natürlich auch viel über meinen Körper und kann von mir Dinge sozusagen auch einbringen. Und dann habe ich gemerkt, es gibt ganz viele Antworten nicht. Es gibt zwar die Fragen, aber es gibt die Antworten nicht. Zum Beispiel zu Menopause oder zu PCO-Syndrom, das ist so eine Stoffwechselveränderung, oder zu Endometriose. Und ich habe über Endometriose meine Doktorarbeit geschrieben und da habe ich auch so festgestellt, wow, wir kennen diese Erkrankung schon so lange und trotzdem wissen wir so viele Dinge nicht. Und dann habe ich mich gefragt, warum wissen wir denn so viele Dinge nicht? Und ich habe ganz lange gebraucht, um das zu verstehen, warum wir diese Dinge nicht wissen. Und wir wissen sie nicht aus mehreren Gründen. Erstens, die Fragen oder die Menschen, die Fragen stellen, sind häufig Menschen, die die Perspektive von Frauen nicht eingenommen haben, also die Perspektive der Patientin nicht eingenommen haben, sondern sie unterliegen einem Blick, der nicht aus der Patientenperspektive definiert ist. Zweitens sind es Themen, die Frauen als Frauenthemen abgetan werden. Es gibt viel weniger Forschungsgelder für Frauenthemen, für Frauenerkrankungen, auch wenn sie so viele Frauen betreffen, wie zum Beispiel Endometriose 10% der Frauen oder Myome 30% der Frauen und so. Da wird viel weniger investiert. Richtige Hardcore-Kritikerinnen sagen, wir sollten all das Geld, was wir in erektile Dysfunktion, also Forschung zu Erektionsfähigkeit des Penis, das sollten wir alles nehmen und in Frauenthemen stecken und dann hätten wir eine gerechtere Forschungssituation. Ich habe das noch nicht zu Ende recherchiert, aber es klingt auf jeden Fall plausibel. Und ja, so ist es halt so, dass wir zu diesen Themen viele Dinge haben, die wir noch nicht wissen.
Ja, da bin ich voll bei dir. Ich schließe mich, ohne dass ich irgendwelche Zahlen kenne, da an, so viel wie über die Erektion eines Mannes geforscht wird und untersucht wird und wie viel da gemacht wird. Wenn wir da das Geld vielleicht mal nehmen würden und da eben auch für die Frauengesundheit forschen würden, wäre wahrscheinlich deutlich besser angelegt. Muss ich mal ganz ehrlich sagen.
Ja.
Jetzt hast du gerade einen Punkt genannt, der steht überhaupt nicht so in unserer Vorlage. Aber du hast gerade zwei sehr interessante Themen für mich aufgemacht. Und zwar, du hast gerade gesagt, du hast deine Doktorarbeit über Endometriose gemacht oder geschrieben. Dann dazu 10% der Patientinnen haben Endometriose. Ganz offen, ganz ehrlich gefragt. Ich glaube, dass es mehr sind, nach dem, was so ist. Hast du das Gefühl, dass das einfach jahrelang nicht gesehen worden ist und jetzt in den letzten Jahren erst so rauskommt?
Ja, Also die Endometriose, ne? Oder ja. Endometriose bedeutet ja Menstruationsbeschwerden.
Ja.
Und das ist schon so, dass man das irgendwie, das ist auch super interessant. Diese ganzen Frauenthemen, zum Beispiel Menstruationsbeschwerden, das wird ganz oft ins Private abgeschoben. Ja, man hat auch als Frau so das Gefühl, ich habe so ganz oft das Gefühl gehabt, das ist nur ich habe dieses Problem. Ja, nur ich habe irgendwie das Problem mit Verhütung oder schwanger werden oder nicht schwanger werden oder so. Und dass diese ganzen Frauenthemen, weil sie eben nicht der Mainstream unserer Gesellschaft sind und weil Frauen nicht die Macht in unserer Gesellschaft haben zur Hälfte, deswegen werden diese Themen ins Private abgeschoben. Und da sind sie dann total gut platziert, weil dann sind die Frauen damit beschäftigt und stören nicht so, ja, muss man jetzt sagen. Und deswegen auch Endometriose wurde lange Zeit, diese Menstruationsbeschwerden, ja, wurde dann ins Private abgeschoben. Aber es ist kein privates Thema. Der Zyklus ist die Basis unserer Gesellschaft. Wir alle wären nicht geboren worden, wenn es den Zyklus nicht gäbe. Und wir alle sind geboren worden von einer Frau. Also, ne, da ist sehr viel auch Macht und Gesellschaftsbasis dabei. Und es ist gut, wenn wir das auch besser verstehen und dann auch so verinnerlichen.
Ja, ich bin da voll bei dir. Tatsächlicherweise fällt mir als Mann tatsächlicherweise erst so in den letzten 2-3 Jahren auf, dass diese Diagnose oder diese Bezeichnung Endometriose überhaupt irgendwo steht. Also ich habe das ehrlich gesagt und ich habe echt auch im Vorfeld lang recherchiert, weil wir auch dazu nochmal einen eigenen Part machen, weil ich es wirklich mega wichtig finde, um darüber zu sprechen. Also das ist wirklich ein Punkt, wo ich sag, ja, interessant. Und so wie du gesagt hast, es wird halt oft abgeschoben ins Familiäre. Ich finde es auch Wahnsinn, dass das wohl früher, das habe ich auch schon rausgefunden, überwiegend ins Psychologische reingeschoben worden ist.
Ja, stimmt, ja.
Ja, ja gut, also dass du sagst, die Frau hat nicht mehr alle Latten am Zaun und spinnt und ja. Aber vielleicht mal das Problem behandeln oder darauf einzugehen, ist nicht so ganz. Wie kann Forschung aus deiner Sicht praxisnah, alltagstauglich und gleichzeitig mutig sein?
Ich glaube, dass wir, wenn wir was für die Forschung tun wollen würden, wäre das gut, die Forschungsgelder zu vergeben an Menschen bevorzugt, die individualisierte Therapiekonzepte, also eine Art Gendermedizin in ihren Studien mitdenken, zu vergeben. Dass wir sagen, okay, wir fördern jetzt explizit Forschung, die sich anguckt, wie sind die Patientinnen? Sind es alte, junge? Wie ist die Fettverteilung? Sind es männliche, weibliche? So, dass man diese ganzen individualisierten Aspekte mit untersucht. Ich glaube, das würde unsere Medizin wirklich weit voranbringen.
Mandy, lass uns mal eine Brücke schlagen zur politischen Unterstützung.
Bin schon sehr gespannt.
Ich gebe dir jetzt mal einen Stift in die Hand und leg dir das Aufgabenbuch unseres Bundesgesundheitsministeriums hin. Was würdest du reinschreiben?
Ich würde reinschreiben mehrere Punkte. Ein Punkt wäre, wir sollten uns die Geburtshilfe angucken und die Struktur der Geburtshilfe. Geburt und Schwangerschaft ist keine Erkrankung, deswegen muss das außerhalb des sozusagen Krankensystems gedacht werden. Und kann auch deswegen nochmal ganz anders gedacht werden und für eine starke Geburtshilfe in diesem Land. Das zweite wäre natürlich, wäre vielleicht sogar das erste, Paragraph 218, ne, weg damit in die nächste Tonne, die sich findet, weil es geht einfach gar nicht, dass wir 100.000 Menschen mit Schwangerschaftsabbrüchen pro Jahr haben, die kriminalisiert sind in diesem Strafgesetzbuch. Das muss anders geregelt werden. Von mir aus kann es gesetzlich geregelt sein, weil alles ist irgendwie gesetzlich geregelt, aber nicht im Strafgesetzbuch. Dann würde ich als dritten Punkt reinschreiben, wir brauchen eine geschlechtergerechte Quote und Forschungsunterstützung auch. Und genau, das sind dann schon die Punkte, glaube ich, die so viel Stellschrauben bedienen würden, dass es erstmal zu wichtigen Verbesserungen führen würde.
Ich bin froh, Mandy, ich habe schon gedacht, wir kriegen jetzt so ein großes goldenes Buch, wie früher der Nikolaus hatte, zusammen, dass du Gott sei Dank nur deine wichtigsten Punkte reingeschrieben hast.
Neulich durfte ich einen Beitrag für ein Buch schreiben, für Gesundheit in 10 Jahren oder in 20 Jahren. Und da habe ich wie so eine politische Agenda habe ich das gemacht. Das war cool. Ich habe dann so 10 Punkte ungefähr, so was ich alles ändern würde und so. Ja, kann man sich mal durchlesen. müsste ich mal posten.
Auf jeden Fall. Und wir werden es dann auch in die Shownotes mit reinsetzen. Gehen wir mal in den Punkt Kommunikation, Öffentlichkeit. Du bist eine der sichtbarsten Stimmen in der Frauenmedizin im deutschsprachigen Raum. Mhm. Warum ist Sichtbarkeit für dich ein Teil deiner ärztlichen Verantwortung?
Hat sich auf eine gewisse Art und Weise so ergeben. Zum einen, zum anderen hilft mir das mit, sozusagen mit der Zielgruppe in Kontakt zu sein. Also mir hilft es zu verstehen, was wollen die Menschen in diesem Land, was wollen die Frauen auch? Weil natürlich betrachte ich das so als Feedback, ne? Ich sage was und bin sehr dankbar auch über Feedback und über Inspiration oder über Themen und so. Und das hilft mir einfach für mich selber so. Ansonsten sitze ich immer so in meinem Krankenhaus und befrage vielleicht die paar Leute, die hier sind. Aber das ist natürlich keine repräsentative Gruppe und je mehr, desto besser. Und dann ist es natürlich auch eine Art Verarbeitungsmechanismus, weil ich merke, zum Beispiel öffentlich auch darüber zu reden, wie, also so Themen wie zum Beispiel meine eigene Ausbildung war, dass ich immer nur angeschrien wurde von meinen Vorgesetzten, so wie ganz viele Mediziner und Medizinerinnen, also bin ich jetzt nicht die Einzige, aber darüber mal öffentlich zu reden und zu sagen, pass auf, in der Medizin ist halt alles Mögliche unterwegs. Sexismus, Rassismus, Diskriminierung und Hierarchie und so, das hilft mir dann irgendwo auch damit umzugehen, weil es so... Ja, es ist eine Art schon Verarbeitungsmechanismus, ja. Gruppentherapie.
Definitiv. Ich finde das super, wie du das auch beschreibst. Gab es denn auch da eine positive Überraschung aus Rückmeldung oder irgendeine total negative auch?
Also ich hab vor 5 Jahren ungefähr mit einem Podcast angefangen, dem Güncast, und habe gedacht, mit so 2 klugen Journalistinnen, und habe mir gedacht, oder wir haben uns gedacht, dann machen wir jetzt so ein bisschen Podcast, so machen wir 10 Folgen und dann haben wir alles gesagt, was gesagt werden muss, und dann machen wir was anderes. Und dann haben wir irgendwie so Frauenthemen angefasst und haben, und ich wusste das halt vorher auch nicht, ich dachte, ich war eine ganz normale Gynäkologin, und dann habe ich in diesen Podcast-Folgen irgendwelche Frauenthemen mir angeguckt, intensiver, also so tiefer, als man das normalerweise tut. Ja, so richtig tief sind wir reingegangen, in die Medizin, in die Gesellschaftspolitik, in Patientinnengeschichten und so. Und dann dachte ich, bei jedem Thema so, ey, Moment mal, das geht ja gar nicht. Also da ist ja so viel Staub drauf, der dringend weg muss. Wie ist das denn möglich, dass der Staub noch da ist? Und dann haben wir immer weitergemacht und entstaubt. Und so finde ich das wertvoll, weil ich viel, viel Feedback bekomme von Frauen, die mir ihre Geschichten erzählen. Ich weiß, wie die Gynäkologie in Deutschland aufgestellt ist. Ich meine, es verstanden zu haben, wie es funktioniert in der Gynäkologie und was die Stärken und Schwächen sind. Und ich finde gut, wenn wir von diesem Göttinnen in Weiß, von dieser Hybris, von diesem Überbild von Ärzten wegkommen und wenn wir uns klar machen, Ärztin, Patientin, das ist ein Team und wir arbeiten an Gesundheit. Das können wir nur gemeinsam und das können wir nur, wenn wir eine hierarchiefreie Kommunikation und Beziehung haben. Wir haben eine Beziehung auf Augenhöhe und ich bin vielleicht die Expertin für Medizin, sie ist die Expertin für ihren eigenen Körper und dann gemeinsam können wir mehr Gesundheit garantieren, so, ja. Und ich fände es schön, wenn wir so ein Verständnis von Medizin hätten.
Ich gehe da sogar noch einen Schritt weiter. Man holt sich dann für das, was vielleicht dem einen oder anderen noch fehlt, interdisziplinär die Hilfe.
Ja.
Ist ja einer meiner großen Punkte. Unsere Zuhörer kennen das. Ich bin ja der absolute Fan von der interdisziplinären Therapie, weil ich sag, man kann aus einzelnen Fachrichtungen gar nicht alles wissen, was alles so darin steckt. Vor allem auch in dem Bereich Frauengesundheit natürlich. Auch in der Männergesundheit. Ich plädiere ja ganz stark dafür, um das mal auch offen zu sagen, dass es endlich einen Männerarzt gibt. Also einen Facharzt für Männermedizin und nicht nur einen Facharzt für Frauenmedizin.
Ja.
Weil, jetzt mal ganz ehrlich, Mandy, wohin gehen Männer? Ja, da heißt es dann, ja, Urologen. Ja, aber der ist eigentlich nicht der Facharzt für Männermedizin.
Nee, aber die könnten auch zu mir kommen oder zu uns Frauenärztinnen. Wir könnten einfach diesen Begriff Frauenärztinnen auf eine Art und Weise entweiblichen und vielleicht so noch ein bisschen mehr, oder vielleicht gäbe es auch Männerärztinnen, ich weiß es nicht. Aber es ist interessant, was du sagst, weil du bist damit ein seltenes Exemplar. Studien sagen, dass Frauen besser Medizin performen und weniger Komplikations- und Sterberate haben als Ärztinnen. Das ist in großen Studien nachgewiesen, große kanadische Studie, große japanische Studie. Und warum? Weil sie ganzheitlicher Medizin verstehen und den Körper oder die Patientin ganzheitlich betrachten. Das ist ja das, was du sagst. Du sagst, wir können nicht so monodimensional einen Körper betrachten, sondern wir müssen mehrere Aspekte in Betracht ziehen. Und das gelingt Frauen. Studien sagen das besser und deswegen bist du ein seltenes Exemplar offensichtlich.
Das ist nett. Ja, ich glaube auch, dass es daher kommt, also ich würde mir jetzt auf jeden Fall im Nachgang dieser Folge diese Studie mal ganz detailliert durchlesen. Ich würde das interessieren, wie viel Hilfe sich Ärztinnen tatsächlich auch holen, extern, weil ich glaube, dass Frauen ehrlicher sind da, wenn sie was nicht können, hinzugehen und zu sagen, hey, da der Patient hat das und das oder wie kann ich dem helfen oder hast du da einen Tipp oder was würdest du meinen aus deiner Fachrichtung raus? Ich habe es in den letzten Folgen schon mal erwähnt, mein bester Freund war auf einer großen Wirbelsäulensitzung im Ausland mit 2000 Teilnehmern im Saal. Da wurde gefragt, würden sie, wenn sie was nicht können oder wenn sie wüssten, es könnte jemand anders besser operieren, den Patienten zum Kollegen schicken? Von 2000 wurden 5 Hände gehoben.
Nein!
Ja. Ich hätte tatsächlich gedacht.
Verrückt!
Ja. Also, ich hätte tatsächlich auch gedacht, dass das nicht so ist. Also, dass gerade in so einer Sitzung vielleicht mehr die Hand heben, aber nee.
Und witzig.
Ist auch tatsächlich so. Das fällt mir auch immer wieder auf. Es gibt Fachbereiche, da ist es besser. Es gibt Fachbereiche, da läuft es noch gar nicht so. Die machen einfach das, was sie wollen, also beziehungsweise was sie denken dann. Und bevor ich dann einfach mal sage, hey, das ist besser für dich.
Witzig.
Einfach sehr, sehr schwierig.
Naja, also diese Studien sagen, dass Frauen nicht unbedingt sozusagen sich mehr Hilfe holen, sondern dass sie vor allem in der Vorbereitung zu einer OP und nach einer OP so die psychologischen, die sozialen Aspekte, die Mobilisierung, andere Fachdisziplinen und so in Betracht ziehen und bestimmt auch einschalten und dass dadurch so ein runderes Gesamtbild resultiert, was dann eben weniger Komplikationsrate macht. Das sind auf jeden Fall interessante Studien und natürlich haben viele dann, als diese Studien rausgekommen sind, gesagt, ja, was soll das und hä und so, ne, und haben alle möglichen Erklärungsmodelle gehabt. Ein Erklärungsmodell der Studien ist übrigens auch, dass Frauen, die überhaupt es geschafft haben, in so einem kompetitiven Umfeld wie der Medizin in die Situation zu kommen, alleine Patienten zu operieren, dass die einfach so gut sind, dass sie tatsächlich besser sind als die Männer, weil sie sich in diesem Umfeld so hart durchsetzen mussten. Das würde ich auch, das ist bestimmt auch ein Aspekt, nicht ein kompletter vielleicht, aber ein Aspekt. Und wir sollten diese Studien einfach nüchtern uns angucken und uns fragen, wie können wir alle besser werden, ohne dass wir jetzt sagen, die Frauen sind besser und die Männer sind schlechter. So soll es nicht sein, sondern wir sollten sagen, wie können wir alle besser werden? Was können wir voneinander lernen? Sicherlich kann viel von Männern lernen, sehr, sehr viel. Ich habe neulich mein Tumorzentrum, musste ich einen Namen suchen für das Tumorzentrum, was ich aufgebaut hatte. Und dann habe ich irgendwie das totale Drama draus gemacht, habe irgendwie Patienten befragt, strukturiert, ja, also Fragebogen entwickelt, Patienten befragt, Mitarbeiter befragt, irgendwie 100 Leute oder so. Und dann kam der Auditor, ein Mann, der sozusagen das bewerten sollte und hat mich dann gefragt, wie ich den Namen gefunden habe. Es war jetzt kein außergewöhnlicher Name, es war dann irgendwie ein ganz normaler Name. Und dann habe ich ihm das erzählt und hat er mich so angeguckt und gesagt, witzig, ich habe das einfach selber festgelegt. Und ich dachte so, wie geil, was habe ich eigentlich für ein Hack-Mack gemacht und warum? Ich hätte es einfach selber festlegen können und mir total die Zeit gespart und nicht so ein Riesendrama drum gemacht. Also auf jeden Fall kann ich auch noch sehr viel lernen, zum Beispiel von Männern.
Ich glaube, wir können alle immer von allen lernen.
Ja.
Man muss nur das für sich rausziehen, was man für sich auch meint, von dem anderen lernen zu können. Oder ich finde immer ganz schlecht, wenn Leute jemanden versuchen zu kopieren. Das kommt ja in der Medizin leider Gottes auch ab und zu vor, dass man dann versucht, den anderen nachzumachen oder zu kopieren. Das ist interessant. Auf was ich gerne noch in der Studie mit dir eingehen würde oder gerne wissen würde, wenn du hast sie ja anscheinend komplett durchgelesen, hatten die dann auch mehr Zeit in der Vorbereitung für ihre Patienten oder ist das so wie bei uns in Deutschland? Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Wir reden hier immer von Schlagzeilen, ja.
Das weiß ich nicht. Es ist, so genau habe ich die Studie auch nicht gelesen, ne? Weil ich bin jetzt, ich weiß einfach, dass es, also ich sehe in meinem Alltag, dass Aspekte dieser Studie zutreffen, so, ja. Und wie auch immer jetzt die einzelnen Aspekte waren oder sind, kann man sich ja dann nochmal angucken. Aber es wurde nicht, glaube ich, nicht untersucht, ob die sich mehr Zeit genommen haben. Das weiß ich nicht genau. Es war interessant in dieser Studie, dass natürlich zum Beispiel in der einen, da wurden wirklich mehrere tausend Menschen, die operieren, also Operateure, Operateurinnen untersucht. Und es war allein die Rate an Frauen war halt sehr gering. Ja, es waren sehr, sehr viele Frauen, über mehrere tausend Frauen. Aber insgesamt im Vergleich zu den Menschen, männlichen Menschen, die operiert haben, waren viel, viel mehr. Also ich sag jetzt mal ungefähr, so stimmt nicht ganz genau, aber 80% Männer, 20% Frauen, so plus minus. Das heißt, das muss man natürlich auch in Betracht ziehen. Es gibt halt weniger Frauen, die überhaupt mal in diese Studie eingeschlossen wurden als Untersuchte. Ja, aber es ist interessant auch mal letztendlich, was in den Subgruppenanalysen, wenn man in diese Studie richtig reingegangen ist, man rausfiltern konnte, ist, dass Frauen besser behandelt werden von Frauen. Oder dass die Komplikationsrate von Ärzten für Frauen höher war in manchen Aspekten. Und das ist natürlich spektakulär. Da müssen wir uns an die eigene Nase fassen und uns fragen, warum ist es so? Und was passiert da? Was ist anders in offensichtlich der Behandlung oder Kommunikation oder was auch immer, dass das richtig statistisch nachweisbar ist? Das sind jetzt keine riesen Unterschiede, aber es ist signifikant unterschiedlich. Und da können wir sicherlich davon lernen, was zu Patientenversorgung, wenn man sich es genau anguckt.
Aber sowas von. Definitiv, Mandy. Mandy, jetzt kommen wir zu unserer netten neuen Rubrik. Da fragen wir doch mal die Kleinen.
Schön, da freue ich mich schon drauf. Das hast du mir vorhin angekündigt. Ich bin ganz gespannt.
Hallo, ich bin Marie. Ich bin 6 Jahre. In 3 Wochen habe ich Geburtstag. Ich habe eine Frage. Wer kümmert sich um Zukunft, um meine Gesundheit?
Oh, wie süß, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wer kümmert sich in Zukunft um deine Gesundheit? Also ist es gut, wenn wir uns alle selber um unsere Gesundheit auch kümmern? Und es gibt ja schon genügend Ärzte und Ärztinnen, die machen nur eben auch, die haben sehr viel zu tun. Ja, aber vielleicht wirst du ja selber Ärztin, dann auch gut.
Ich vermute das bei der Kleinen nicht, aber wer weiß. Mandy, wenn wir 10 Jahre vorspulen, was wünschst du dir für die Gynäkologie der Zukunft?
Hörst du aber auch die harten Geschütze raus, ey. Ich wünsche mir für die Gynäkologie der Zukunft. Wir haben einen Berufsverband in Deutschland, da sind 6 Vorstandsmitglieder, 5 davon sind Männer. Ich wünsche mir, dass sich das umkehrt. Weil ich finde schon, dass der Berufsverband der Gynäkologie von Frauen geleitet werden könnte, wurde noch nie von Frauen geleitet, bleibt hinter den Möglichkeiten zurück aus meiner Perspektive. Ich wünsche mir, dass wir Gynäkologen, Gynäkologinnen in jetzt schon, aber spätestens in 10 Jahren es schaffen, die Perspektive unserer Patientinnen einzunehmen und zum Beispiel von den 100.000 Menschen, die pro Jahr in Deutschland Schwangerschaftsabbruch bedürfen, dass wir hinter denen stehen und neben denen und mit denen und dass wir die nicht stigmatisieren und dass wir uns dafür einsetzen, dass das nicht im Strafgesetzbuch steht. Deswegen wünsche ich mir von unseren Fachgesellschaften, dass sie nicht geleitet werden von Menschen, die dieses Thema nicht aus Patientinnen-Sicht durchkonjugiert haben, sondern ich wünsche mir für unsere Fachgesellschaften, dass sie von Menschen geleitet werden, die konsequent die Perspektive der Patientin einnehmen. Ja, das wünsche ich mir schon mal. Ein Bundesgesundheitsministerium, das ein bisschen mehr aus Frauenperspektive denkt, wäre auch schön. Ja, dann haben wir schon mal sehr viel.
Ich glaube, wenn wir die ganzen Punkte haben, Andy, dann machen wir uns um die Frage der Kleinen keine Sorgen mehr. Dann sind wir auf einem ganz, ganz guten Weg. Mandy, jetzt wollen wir immer am Abschluss so ein bisschen ins Positive reingehen. Und auch da würde uns eins von dir interessieren.
Zwischen Visite und Vision. Das Fachliche darf gehen, das Persönliche darf bleiben. Was war Ihr schönster Moment im Klinik- oder Praxisalltag?
Ich habe ganz oft so schöne Momente, weißt du, so, das ist so bereichernd, mit Patientinnen zu sein, und sie kommen zu mir, sie haben eine Herausforderung oder ein Problem, und ich versuche sie immer so zu behandeln, als wäre es mein eigenes Problem, und ich versuche ihnen was zu raten, was ich in ihrer Situation machen würde, wenn es mein Problem wäre. Und das finde ich eine sehr bereichernd. Für mich hat es sehr viel einfacher gemacht, in der Medizin immer so zu handeln, immer so die Leute zu beraten und zu therapieren, als wäre es mein eigenes Problem. Und genau, das sind immer bereichernde Momente mit den Patientinnen.
Das ist echt schön zu hören, und ich glaube auch deine Patientinnen, und auch wenn ich die Bewertungen vorher durchgelesen habe, sind alle sehr, sehr glücklich darüber, wie du mit ihnen umgehst und dass du ihnen auch das Gefühl gibst, dass du so handeln würdest oder handelst, wie du selbst bei dir das auch empfehlen würdest, dass es gemacht wird.
Ja, also man kann immer nicht alle glücklich und zufrieden machen, aber man kann alle respektvoll behandeln, das finde ich wichtig. Und man kann versuchen, mit allen mehr Gesundheit zu erwirken. Und das ist eine schöne Aufgabe jeden Tag.
Mandy, ich sag vielen, vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir und deinem Team jetzt noch eine sehr, sehr schöne Zeit in Berlin, und dass wirklich von deiner Liste, die du in das Buch der Aufgaben geschrieben hast, vielleicht einige Dinge in Erfüllung gehen.
Vielen Dank, sehr schön. Viel Spaß mit dem Frauenmonat oder dem Monat für Frauengesundheit. Das finde ich toll, dass du das machst und dass ihr das macht. So, viel Erfolg damit.
Was für eine Folge. Ein Gespräch, das nicht nur Fachwissen vermittelt, sondern Haltung. Ein Gespräch, das zeigt, Gynäkologie ist weit mehr als ein Fachgebiet. Sie ist ein Spiegel unserer Gesellschaft, unseres Umgangs mit dem Körper, mit Sprache und dem Menschen. Professor Dr. Mandy Mangler hat heute nicht nur kluge Gedanken geteilt, sondern Fragen gestellt, die bleiben. Sie hat Missverständnisse benannt, die zu oft unter der Oberfläche bleiben. Und sie hat eine Vision von Medizin gezeigt, die zuhört, erklärt und sich nicht mit dem Status quo zufrieden gibt. Wir haben gesprochen über Forschung, die Frauen einschließt, über Geburtshilfe, die begleitet, über Versorgung, die nicht nur verwaltet, sondern wirklich versorgt. Und über Kommunikation, die mehr ist als Aufklärung, nämlich Beziehung. Diese Folge ist eine Einladung an alle, die in der Medizin arbeiten, an alle, die sie erleben, und an alle, die sie verändern wollen. Wenn sie euch berührt, bewegt oder bestärkt hat, dann teilt sie gerne, denn je mehr Menschen diese Gedanken hören, desto mehr kann sie verändern. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, Professor Dr. Mandy Mangler, für ihre Zeit, ihre Stimme und ihre Haltung. Und bis bald, hier bei Zwischen Visite und Vision, Medizin im Gespräch.
Das war Zwischen Visite und Vision, Medizin im Gespräch. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn du unseren Podcast abonnierst, weiterempfiehlst und natürlich wieder reinhörst. Hier sprechen wir mit Menschen, die Medizin leben, über Herausforderungen, Chancen und das, was wirklich zählt: Vertrauen, Wissen und der Blick nach vorn. Du findest uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen sowie auf Instagram unter @zwischenvisiteundvision, wo wir dir spannende Einblicke und Updates zu den kommenden Folgen bieten. Noch näher dran bist du über unseren WhatsApp-Kanal. Oder du schreibst uns einfach direkt an kontakt@zwischenvisiteundvision.com mit deinen Fragen, Themenwünschen oder Anregungen. Bleib gesund, neugierig und offen für neue Perspektiven. Dein Podcast-Team Zwischen Visite und Vision, Medizin im Gespräch.